Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Unser Thema heute ist Meinung oder der Brei, dem wir folgen, gesunde Härte und Wettkampf bis zum Wahnsinn. Viel Spaß.
Okay, keine Ahnung, keine Meinung, keine Fakten. Schönen Tag noch.
Ja, prima Anfang. Finde ich auch gut.
Meinung. Ich hab tatsächlich keine Meinung. Meine ich tatsächlich so. Ich glaube, ich versuche gerade mir abzugewöhnen, Meinungen zu haben.
Du bist meinungsarm, sozusagen.
Ja, ich bin's eigentlich leid. Also ich meine, das fängt ja schon damit an, das ist jetzt eine ganz alte Tablette. Das Problem, dass manche Leute die Wahrheit in dem Augenblick verlassen, wo sie einen Satz mit dem Wort Ich beginnen. Weil, wie ich dereinst weise schob, Meinung kommt ja von mein, ist mein Denken. Ne?
Ja.
So, und ich finde es schon sehr merkwürdig, dass man eine sogenannte Meinung äußert, die man aber eigentlich ganz woanders her hat. Und dann so Dinge stattfinden, wie dass man versucht, eine gemeinsame Meinung, also das ist ja mehr so eine Wirrung oder eine Verwirrung oder so.
Ja.
Brauchst du eine Meinung? Wozu brauchst du eine Meinung? Wozu ist Meinung gut?
Ich glaube, das ist eine gute Frage. Also eine Meinung ist ja was man sich bildet, ne? Kommt jetzt aber, glaube ich, nicht direkt von Bildung, oder? Also die Ideen, die man so hat, die kommen ja auch irgendwo her aus den Fakten, die man irgendwo so, also ich meine aus den Fakten, die man, also die Ideen, die man so hat, kommen ja aus dem, was um einen so drumherum ist. Und die muss man ja in ein Bild bringen und dann nennt man Meinung, oder?
Ist das schon eine Meinung? Also ich meine, wenn ich so meine Umwelt wahrnehme und daraus schließe, dass da irgendwas mehr oder weniger wirklich ist, habe ich ja eigentlich noch keine Meinung. Damit fängt ja erstmal im Prinzip die grundsätzliche Orientierung an. Ich glaube, da sind wir noch nicht mal beim Einsatz der Großhirnrinde. Ich muss ja, ne? Also schon zum Beispiel die Fähigkeit, eine Tür zu durchschreiten, ist ja noch keine Meinung. Oder verstehe ich dich ja jetzt ganz falsch?
Ja, ich glaube, so ganz so einfach habe ich es nicht gemeint. Wenn ich das, was um mich drumherum ist, irgendwie austauschen will mit jemand anderem, wird das nicht ohne Meinung gehen.
Ah, okay.
Ja? Weil wir wissen ja überhaupt nicht, was der andere da so wahrnimmt. Also benutzen wir halt ein Modell und um dieses Modell zu kommunizieren, benutzen wir Meinung.
Aha, das heißt, ich habe eine eigene Wahrnehmung, ich habe unterschiedliche, oder Menschen haben unterschiedliche Erfahrungen, vor deren Hintergrund sie Welt wahrnehmen. Und deswegen ist Kommunikation in dem Sinne quasi immer eine Art Meinungsaustausch.
Genau.
Aha. Ja, das ist jetzt ein ganz anderer Ansatz, mit dem könnte ich sogar ziemlich gut leben, weil er ja auch die Perspektive öffnet dafür, dass man ja tatsächlich nie vollkommen gleich unterwegs ist. Ich werde nie das denken, nie das letzten Endes verstehen, was du mir erzählst, sondern es geht immer nur in Annäherung.
Genau. Ja.
So, und wenn ich die Annäherung wahrnehme, dann nehme ich in dem Zusammenhang auch wahr, es wird ein Unterschied bleiben. Ich versuche aber, so viel Verständnis wie möglich zu entwickeln. Das heißt also, dem, was du mir eigentlich mitteilen möchtest, so nah wie möglich zu kommen.
Ja.
Ist das, was gemeinhin unter Meinungsaustausch firmiert? Böse Frage, ich weiß.
Ja, vielleicht. Ist halt schwer. Ich glaube, Meinung beschreibt ja auch mehr als nur ein Ding. Also oft wird ja auch gesagt, habe ich nicht so gemeint, war ein Missverständnis. Ja? Ne? Meiner Meinung nach ist also auf meinem eigenen Treuglauben und Misthaufen gewachsen.
Aha.
Man glaubt ja auch, dass das vergleichbar ist. Ja? Der ist anderer Meinung oder der ist der gleichen oder derselben Meinung. Ja? Obwohl das überhaupt nicht stimmen kann, denn es ist Meinung ist ja super individuell. Es ist, was aus einem selber hervorkommt.
Aha.
Ja, und wir nehmen es ja auch oft, um eine Aussage zu machen und der von vornherein einen weichen Charakter zu geben. Ja? Ich meine das aber so und so und lassen dem anderen in diesem Konstrukt schon die Tür offen, dass der sagt, nee, das Gras ist trotzdem blau, muss mal genau hingucken. Ja, guck da mal nach bei Facebook, hat doch da einer geschrieben.
Ja, ich meine, das, was du formulierst oder was ich da versuche zu verstehen, ist ja eigentlich eine sehr defensive Art, Meinung zu haben. Ja, im Grunde genommen auch eine negative. Das heißt, ich stelle immer fest, wo etwas fehlt, wo ich zwangsläufig mich nicht vollständig vermitteln kann und so weiter. Ne? Wie gesagt, das ist halt so, ja. eine, so eine vorsichtige Herangehensweise. Und das klingt mir auch sehr tauglich für Meinung, weil es ja wirklich auch im Sinne von Kommunikation ja eine schöne Annäherung ist, die den Menschen dann auch bewusst sein kann, wenn sie das so machen. Fände ich prima. Können wir an der Stelle aufhören. So Meinung will ich auch haben.
So, das ist die Meinung, die wir meinen.
Ja.
Was so ein bisschen komplizierter ist, ist halt, dass Meinung ja auch wie ein Fakt daherkommen kann. Ja? Und man merkt ja die Nähe, die die Meinung zu Fakten hat. Also sagen wir mal, Meinung ist das, wie wir halt Fakten, die halt drumherum waren, um uns drumherum waren, die wir erfahren haben, die wir dann halt wahrgenommen haben, in eine Kommunikation umbauen, um die mit anderen zu kommunizieren. Also ist es schon nicht mehr ein Fakt. Aber man merkt, wie verwechselbar das ist. Das heißt, dass natürlich dann viele Leute nicht mehr auseinanderhalten können, was Meinung und was Fakt ist. Und ich glaube, dass es auch immer schwierig ist, wenn wir jemandem zuhören, der zum Beispiel einen Kommentar zu was abgibt und Fakten und was er selber darüber denkt, anfängt zu mischen. Mhm. Dann wird die Sache sehr, sehr, sehr schwierig, ja, rauszukriegen, was da passiert ist. Wenn dann jemand fragt, der sich so einen Kommentar durchgelesen hat oder irgendwas gehört hat, der sagt dann, ja, das war so und so und so, hat er doch gesagt halt, ne, und kann dann nicht mehr genau sagen, was davon Meinung war, was Fakt war.
Mhm. Ja, das ist so eine Möglichkeit, so diese Bereiche zu differenzieren, auseinanderzuhalten, mit denen Meinung zu tun hat. Da sind Fakten natürlich eine ganz wichtige Geschichte, da werden wir auch noch genauer drauf eingehen. Das Ding ist, mir ist gerade aufgefallen, es ist ja so viel von Meinung die Rede. Ne? Vor allem vor dem Hintergrund natürlich, es geht um die Möglichkeit, seine Meinung öffentlich zu äußern. Es geht natürlich um die berühmte Geschichte im Grundgesetz. Ich vertue mich gern, ich glaube, das war Artikel 5, wie auch immer, auf jeden Fall. Du hast halt das Recht, deine Meinung in Wort und Schrift kundzutun. Wir reden aber, glaube ich, tatsächlich, gerade nach deiner ganz für mich überraschenden und sehr schönen Einleitung von dem, was Meinung eigentlich ist, reden wir eigentlich gar nicht so sehr von Meinung in dem Sinne, die ja tatsächlich was Individuelles ist und bleiben muss und auch nicht übertragbar ist, sondern im Grunde genommen reden wir dann von Überzeugung.
Genau.
Und das heißt, ich habe eine Überzeugung, ich bin überzeugt und will halt auch andere überzeugen und man schaut halt, dass man zusammen halt, was weiß ich, so eine Art Gruppenüberzeugung schafft. Und dann haben wir gleich die dritte Ebene mit drin. Jetzt wird es noch komplizierter. Dann sind wir auch bei vielen Kommunikationsmodellen. Ich will das jetzt gar nicht aufdröseln, aber wir haben nicht nur die Fakten und die eigene Wahrnehmung, sondern wir haben halt auch noch eine Beziehungsebene, die dann eine ganz wichtige Rolle spielt.
Ja.
Also reden wir gar nicht von Meinung, sondern von Überzeugung.
Genau. Ja, da hast du mich jetzt überzeugt. Also warte mal, das ist ja auch so, man kann seine Meinung ändern, aber eine Überzeugung, die ändert man, also das ist halt seltener, dass man das sagen würde, oder? Weniger geläufig.
Ja, auch eine sehr gute Frage, vor allem wenn man eine Meinung ändert, weil man zum Beispiel Erfahrungen macht, die man vorher nicht hatte. Das ist ja ein ganz normaler Vorgang. Ne?
Ja.
Das gehört ja eigentlich zur Erfahrung selber. Dann ist halt immer eine gute Fragestellung, ob man die Überzeugung oder die Überzeugungen, die man so vertritt, ob man die an die Änderung der Meinung anpasst. Ja, das heißt, ich mache eine neue Erfahrung. Was mache ich jetzt mit meiner Überzeugung? Weil wenn meine Erfahrung der bisherigen Überzeugung widerspricht, muss ich auch die Überzeugung ändern. Und dann ist halt eine ganz wichtige Frage, mache ich das oder lasse ich das?
Ja. Und wo kommt Überzeugung her?
Tja, gute Frage.
Das war so Wertegedöns, oder?
Ja, da spielt, glaube ich, ganz, ganz viel eine Rolle. Also ich finde immer, ich bin ja so ein Fußball-Analogiker. Ich mache so gerne Fußballvergleiche. Da ist das eigentlich ganz, ganz einfach. Ne? Wenn du Schalker bist, bist du Schalker. Und dann sind die Dortmunder scheiße. Und wenn du Dortmunder bist, bist du Dortmunder. Und dann sind die Schalker scheiße. Und da kann passieren, was will. Das ändert sich nicht.
Ja.
Das ist so eine ganz einfache Überzeugung. Ja, gibt etwas kompliziertere, die aber ähnlich funktionieren. Was weiß ich? Ich bin ein Christenkind. Da oben gibt's den Mann mit dem weißen Bart. Demnächst muss das eine Frau mit dem weißen Bart sein. Hauptsache der weiße Bart bleibt. Also ich glaube, so tatsächlich ungefähr funktionieren Überzeugungen.
Ja.
Und dann guckt man halt mal, was machen die anderen? Machen die mit, machen die nicht mit? Ganz wichtig. Peer Group ist, glaube ich, für Überzeugung eine der wichtigsten Säulen, viel wichtiger als Fakten zum Beispiel.
Also es gibt ja auch den Überzeugungstäter, aber den Meinungstäter?
Ich meine, das war richtig.
Also Überzeugung ist irgendwie stärker, ja, das ist stärker in einem drin und schwieriger zu ändern.
Ja, weil das, glaube ich, tatsächlich nicht nur vielschichtiger ist, sondern, wie das immer so sich ergibt, es ist halt ein soziales Phänomen. Und diese sozialen Phänomene, das ist halt auch eine ganz, ganz böse Eigenheit, die so mitbringen, die finden auf unterschiedlichen Ebenen im Gehirn statt. Ja, Fakten ist eigentlich so Domäne der Großhirnrinde. Meinen ist, ja, weiß ich nicht. Das ist ja von der spontanen, schlichten sensorischen Wahrnehmung. Ja, bis hin zu einfachen Vorstellungen, kann ich jetzt einfach weitergehen, obwohl die Tür zu ist. Ja, wie gesagt, diese sozialen Dinge spielen ja auf allen möglichen Ebenen. Ne? Da sind die Emotionen wichtig, da sind Fakten wichtig, da sind Erfahrungen wichtig, Erinnerungen, alles Mögliche kommt da halt zusammen und wird zu einem furchtbaren Brei vermischt, der sich ganz schlecht wieder in seine Einzelteile trennen lässt.
Und der Brei ist die Überzeugung.
Ja, ich fürchte.
Und das ist der Brei, dem wir meistens folgen, ohne nachzudenken.
Das Schlimme ist, du kannst dem ja folgen und trotzdem, ja, soll man das Nachdenken nennen? Es findet ja zumindest eine Simulation von Nachdenken statt, weil Überzeugungen werden ja verargumentiert.
Ja, aber hinterher. Also du setzt dich ja nicht hin und sagst, komm, hier, 10 Minuten habe ich noch, ich mach mal meine Überzeugung. Ich denke mal drüber nach, warum die so ist.
Ja, optimalerweise wäre das schon, würde das so vonstatten gehen, weil dann wäre sie nah an den Fakten.
Ja, aber das ist ja genau andersrum.
Ja.
Ist die Überzeugung das Tool, damit man nicht alle Fakten braucht, um schnell was entscheiden zu können?
Absolut, ja. Ich meine, ich habe dieses komische Buch nicht gelesen, aber ich weiß, dass es das gibt und das mir wird berichtet, es ist gar nicht schlecht. Wie heißt das? Schnelles Denken, langsames Denken. Ich habe es sogar im Haus. Es ist ja, waren wir auch schon mal, es ist für so ein Hirn einfach extrem unökonomisch, quasi in jeder Sekunde oder bei jeder Gelegenheit alles zu hinterfragen und zu gucken, stimmt das so, ist das richtig, sind wir bei 100%. Das Gehirn interessiert sich nicht für 100%. Manchmal reichen auch 30.
Manchmal ist mit 30 wie mit 100. Aber auch woanders her. Ja. Ja, und was machen wir mit so... ist das denn gut, eine Überzeugung zu haben? Also ich meine, ja, im Prinzip ja. Aber ab wann funktioniert so eine Überzeugung nicht mehr so gut?
Gute Frage, ja. Ich meine, für einen selber, denke ich mal, an der Stelle, wo man irgendwie Krisen durchmacht... Da gehen auch schon mal so Grundüberzeugungen flöten. Eventuell sogar tatsächlich, weil man eine Erkenntnis gewonnen hat, die man so nicht für möglich gehalten hätte. Ja, und für Gruppen ist das natürlich ein ganz, ganz komplizierter Prozess oder auch für den Einzelnen in der Gruppe. Ja? Also wenn du zum Beispiel meinst, okay, ich war jetzt lange genug Schalker. Ja, jetzt mal ohne Scheiß, selbst wenn man bei dem primitiven Beispiel bleibt, du bist Schalke-Fan und sagst dir irgendwann, ja, mich interessiert Fußball nicht mehr oder ich finde jetzt Schalke blöd, weil die abgestiegen sind, was auch immer. So, und du ziehst dich jetzt aus den Zirkeln deiner Schalker raus. Das ist ein extrem komplexes, wahnsinnig aufwendiges, hochenergetisches Ereignis, das du vermeidest, wenn du es kannst.
Ja, das war jetzt Überzeugung im Kontext von Gruppen, ne?
Ja, ich meine, ohne Kontext von Gruppen gibt's das nicht, oder? Also eine Überzeugung, die jetzt in keiner Form sich sozial absichert und sich sozial ausprobiert, könnte ich mir für mich nicht konstruieren.
Weil man die dann nicht braucht? Also man braucht was, also Überzeugung hat immer eine soziale Komponente?
Ich glaube ja.
Ja, also mir fällt jetzt nichts so gut dazu ein, ob man, ja. Ich bin überzeugter Dieselfahrer. Ich bin völlig davon überzeugt, dass morgens das Rührei mindestens aus 8 Eiern sein muss und dass man die essen muss, damit man... Hier gibt es ja so Spezialisten, die halt überzeugt sind, dass man sein ganzes Leben dann nur Burger essen kann. Das ist aber nichts Soziales, oder?
Doch, die Überzeugung kommt ja irgendwo her. Und die hat mit Sicherheit soziale Hintergründe, also ursächlich. Ob die dann nochmal sozial sich wiederum betätigt, ausprobiert, überprüft, ist ja nicht unbedingt notwendig. Es bleibt ja auch dann sozial, wenn die Genese, also wenn die Zusammensetzung dieser Überzeugung soziale Hintergründe hat.
Ja, wenn die so entstanden ist.
Aber wie gesagt, ich meine, das, wenn wir beim Wort bleiben, es geht ja dann auch immer darum, sich zu überzeugen und auch sich gegenseitig zu überzeugen. Also die Überzeugung hat zumindest ja das Potenzial, so in Erscheinung zu treten. Und das ist ja auch das, was wir beobachten. Klar, ich kann ja nicht, wenn jemand davon überzeugt ist, dass es UFOs gibt und er einfach nur irgendwie irgendwo sitzt und strickt, kann ich es ihm nicht ansehen. Aber in dem Moment, wo er es in mich hineinspricht, werde ich dieser Überzeugung gewahr und versuche vielleicht eine gegenteilige Überzeugung zu erzeugen.
Kann das sein, dass Überzeugung oft gebraucht wird, um Gleichgesinnte zu finden, um also, dass das halt ein Wertesystem ist, was man so, also so alle Überzeugungen, die man hat oder viele, die schleppt man mit sich rum, damit man halt seine soziale Gruppe findet, oder andersrum, Überzeugungen sind da, um oder werden halt gefunden, um soziale Gruppen zu stärken?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, da fallen mir halt immer die Teenager ein halt, ne? Wo man sich mal mit vielem ausprobiert, wo man halt auch anfängt, sich Gruppen anzuschließen, wo man entsprechende Symbole sich drauf schafft, die ja auch immer zu diesen Gruppen gehören, und halt auch entsprechende Überzeugungen, die in diesen Gruppen vorherrschen. Da gibt's immer Grenzen nach oben, nach unten, nach rechts und nach links. Ja, also wer die Guten sind, wer die Bösen sind, welche Musik man hören darf, welche Musik gut ist, klassische Überzeugung, weil Musik ist nicht gut oder schlecht in dem Sinne, sondern ne, die kann man analysieren oder sich sparen, man kann sie schön finden oder nicht. Ne. Aber das ist dann halt auch immer ganz wichtig, genau solche eigentlich absurden Inhalte zu teilen mit anderen.
Okay, absurde Inhalte. Also das ist ja, was man auch dann oft schon mal bekommt, halt dieses, also oder ist, also hier bei den Fußballfans oder Fans allgemein zu bleiben, das ist ja für jemanden, der nicht dieser Überzeugung ist, immer absurd. Ja. Irgendwie, oder hat Zeichen von Absurdem.
Ja. Ja, und das Problem ist, dass natürlich gewisse Gewohnheiten, die sich damit einschleichen, also gerade die Dinge, die Überzeugungen, die ich teile, die mich zum Teil einer Gruppe machen, die binden mich ja auch sozial. Und das ist jedes, also ja, ist wirklich eine Katastrophe, wenn man diese Bindungen löst. Ja, dann gewöhnst du dir ja auch ab, die Absurdität noch zu erkennen. Vielleicht ist dir anfangs ganz klar, ja, ist relativ beliebig, ob ich jetzt Fan von A oder B bin. Und ob Rot schöner als Blau ist, kann man sowieso nicht entscheiden. Aber man macht das dann halt so. Dann setzt sich das irgendwann und du verlierst vielleicht irgendwann tatsächlich die Fähigkeit, so eine Absurdität noch zu erkennen.
Ja. Ja, das ist natürlich ganz schlecht, wenn man die Fähigkeit. Also, ist das nicht für viele so? Also tut mir leid, dass ich jetzt all die Fragen stelle, aber während du das halt so sagst, kommt man halt so vor. Die merkt man selber, also ich habe bestimmt auch Überzeugungen, die andere, wenn die kennen würden, für absurd halten würden. Und ich muss die nicht zwangsläufig als absurd erkennen. Ja, ey, das scheint mir, dass Überzeugungen ein riesengroßes Problem sind. Also.
Ja, man kann sie als Problem begreifen. Das ist auch sicher richtig, das so zu machen. Auf der anderen Seite, sie geben ja Orientierung. Ist ganz wichtig. Wie gesagt, wir sind wieder bei Hirnökonomie. Du schaffst das nicht anders. So. Mhm. Und gut wäre natürlich, einen Modus zu finden, in dem man diese Dinge noch überprüfen kann. Im Prinzip kannst du dir in deinen Kalender schreiben, so jedes Jahr am 1.6. überprüfe ich meine Überzeugung. Wäre gar nicht das Schlechteste. Macht sie natürlich nicht. Ja. Ich muss gerade wieder auch an eine Sache im Fußball denken. Ein Freund von mir, der war Fußballfan so richtig, und ich war mit ihm mal im Stadion und dann stand ich halt auch in der Kurve und habe da halt auch mitgegrillt, weil mir das auch Spaß macht, so ein bisschen das Tier rauszulassen. Und ich kann mich an die Szene erinnern, wo wir dann gebrüllt haben, faul und keine Ahnung. Und er guckt mich an und sagt, das war gar nichts. Und ich sage, nö. Also das wäre so eine erkannte Absurdität. Ne? Natürlich, wenn unser Spieler gefoult wird, ist das ein Foul. Wenn wir faulen, ist das gesunde Härte. Das ist so. So funktioniert so.
Ja.
Blöd wird's halt an der Stelle, wo du wirklich völlig aus den Augen verlierst, dass es so funktioniert. Oder wo du nie wirklich richtig hingeguckt hast.
Also wir, okay, es gibt also sozusagen, oder man kann sozusagen eine Kontrolle darüber haben, was Überzeugung mit einem macht. Oder was man zulässt, was die Überzeugung einen tun lässt.
Ja, ich weiß, die Kontrolle, ja, mehr oder weniger, ne? Eine totale Kontrolle wirst du nie haben. das ist einfach so ein menschliches Feature, ne?
Ja.
Aber so ein bisschen, wie gesagt, sich selbst kontrollieren zu wollen, fände ich schon mal nicht schlecht. Sich wirklich ab und zu überprüfen und zu sagen, ey, stimmt das wirklich so? Aber wie gesagt, das tut weh, wenn du es tust. Das tut wirklich weh, weil wenn du erkennst, ey, ich habe da jahrelang Blödsinn gelabert, das musst du erstmal verdauen.
So, wenn wir jetzt jemanden treffen, von dem wir glauben, dass das mit Schalke, ja, eigentlich keine gute Idee ist und überhaupt mit dem Fußball und das alles ganz anders ist. Was passiert denn dann? Was machen wir mit so jemandem? Dem sagen wir das die ganze Zeit. Den nehmen wir mit offenen Armen in unserer Gruppe auf und versuchen, dass er halt seine Überzeugung aufschmilzt und in eine neue Form gießt.
Nach meiner Erfahrung mit Fußballfans ist das keine gute Idee. Die neigen nämlich gelegentlich zu extremen Tätigkeiten, wenn man die an ihrer Überzeugung packt. Nee, lass das.
Ja, was ist denn mit anderen Überzeugungen? Gibt ja Leute, die überzeugt dies wählen, jenes tun, das auf gar keinen Fall machen.
Ja, die bilden sich ja teilweise auch relativ schnell zur Überzeugung und gehen dann auch schnell wieder flöten, wenn sie nicht sozial abgesichert werden. Ist mal so eine These. Ich höre schon wieder, irgendwer flüstert mir Corona ins Ohr. Ich komme nicht drum rum. Ich glaube, wir müssen mal wieder über Corona sprechen.
Ja, wir können ja über Corona sprechen, wir können aber auch über Invasion der Ukraine sprechen. Das ist ja auch so eine Überzeugungsgeschichte. Also das ist eigentlich egal, welches Thema wir da nehmen halt. Oder die Zinsen werden in den nächsten 3 Wochen hoch oder runter gehen. Alles Überzeugungen halt, ne?
Ja, die Frage ist, was investiert jetzt jemand in seine Überzeugung? Ich finde jetzt zum Beispiel Ukraine nicht so passend, weil das meiner Ansicht nach eine Überzeugung ist, die sich in relativ überschaubaren Kreisen der Mittelschicht so festsetzt, respektive den Medienmachern. Also die kommen damit nicht an, das ist eine ganz alte Kiste, hatten wir schon. Ich bin auch gar nicht so sehr davon überzeugt, dass da wirklich Überzeugungen kommuniziert werden, sondern das ist so eine Art Pflichtbewusstsein, was da stattfindet. Aber das sind, wie gesagt, ich kann mit dem Beispiel nichts tun jetzt persönlich.
Ja, wir können ja eins, irgendein anderes nehmen.
Was war die andere Geschichte?
Ich hatte gesagt halt, die Überzeugung, die Zinsen gehen hoch oder runter in den nächsten 3 Wochen, ist auch eins.
Ja, da bin ich zu weit weg, da... Klar, weiß ich auch ein bisschen was davon, aber ich weiß da tatsächlich nicht, wer und mit welchen Argumenten da welche Seite vertritt. Aber klar, natürlich, generell zeigt es erstmal auf, man kann über alles Überzeugungen austauschen und es ist wohl offenbar auch relativ billig, wenn man dann am Ende blöd dasteht, weil man nicht recht hatte. Das wird schnell vergessen, glaube ich. So. Ich habe deswegen Corona nochmal erwähnt, weil ich da die Erfahrung gemacht habe, dass Leute sehr viel Energie verwenden, um da ihre merkwürdigen Überzeugungen zu kommunizieren. Das heißt, auch die Bereitschaft, sich sozial extrem hart abzugrenzen, was ich sonst selten erlebt habe in der Form. Aufgrund von Gedanken, die als Überzeugung erkennbar sind, aber keiner Überprüfung der Fakten standhalten. Das finde ich halt sehr, sehr bemerkenswert an der Erfahrung der letzten Jahre.
Okay, ja, das stimmt natürlich so. Ja, genau, weil die Abgrenzung geht ja in beide Richtungen halt, ne? Ob du der Überzeugung bist, Corona existiert oder Corona existiert nicht, grenzen sich da ja alle ab in allen Nuancen halt, ne? Nur wer 17 Mal oder auch wie auch immer. Ohne jetzt dann die Beispiele zu geben.
In Meinung, aus der dann auch Überzeugung hervorgeht, sind ja alle möglichen Bereiche mischbar. Ja? Gerade Fakten, Fantasien, Geschichten, Narrative, egal wie du es nennst, da kommt halt alles zusammen. Es ist vollkommen beliebig. Es muss auch nicht überprüfbar sein. Es kann gar nicht überprüfbar sein. So, und dann haben wir natürlich zum Beispiel sogenannte Diskussionen, in denen Überzeugungen aufeinandertreffen. Der Modus ist, da sind wir wieder bei dem Ritual. Der Modus ist der, man tauscht Argumente aus. Da werden Fakten zitiert, herbeigefahren. Da werden Autoritäten zitiert. Da werden Texte, Bilder, alles Mögliche wird rangekarrt, zu sagen, ja, das ist das, was ich habe. Und deswegen ist das so.
Ja.
Wie gesagt, da ist keine Konsistenz in der ganzen Struktur, das ist nicht prüfbar, das ist auch nicht übertragbar, da geht jeder mit seinem eigenen Scheiß spazieren. Und was mich wirklich fasziniert hat in dem Zusammenhang, das habe ich vorher so noch nicht in der Breite erlebt, dass da sich klare Fronten gebildet haben und auf den einzelnen Fronten keinerlei Berührungsangst mehr herrscht, zu absolutem, mit Verlaub, Schwachsinn. Da wird wirklich Schwachsinn vorargumentiert und ich bin davon überzeugt, dass viele, die das tun, in entspannteren Zeiten Angst davor gehabt hätten, sich in eine Gruppe zu begeben mit Leuten, die wirklich offenbar geisteskrank sind.
Harte Worte, ja. Ja, okay. Also dieses Konglomerat, diese Melange von allem Möglichen, ja, die macht es ja auch unmöglich, darüber zu diskutieren. Also eine Überzeugung, also ein Wettkampf zwischen zwei Überzeugungen, welche jetzt die bessere, richtigere oder wie auch immer faktengestütztere ist oder so, das kann ja gar nicht funktionieren. Eine Diskussion von zwei Überzeugungen ja auch nicht. Das haben wir schon festgestellt, wegen dem sozialen und emotionalen Gerüst, in das die da eingebettet sind, kann das nicht funktionieren. Aber sich dann natürlich halt diesen riesen Haufen an irgendwas, ja, Bildern, Pfoten, Texten, anderer Leute, Überzeugungen, wie auch immer, um die Ohren zu hauen, dann bringt natürlich auch nichts. Ne? Also zwangsläufig muss er natürlich bei so einer komplexen Sache völlig, ja, eine unmögliche Diskussion werden. Also ist halt unüberwindbar dann oder scheint unüberwindbar. Ne? Hat, also diejenigen, die dann auch richtig tief darin involviert sind, finden dann auch nicht den Weg rüber, ja. Aber du hast ja doch schon mal gesagt mit Diskussionen, dass das so schwierig ist, überhaupt in Diskussionen jemanden dafür zu gewinnen, die Argumente, die man anbringt, anzuerkennen und für sich selber aufzunehmen. Ich versuche wirklich nicht die Worte wie Meinung und so weiter zu benutzen und Überzeugung, ja.
Ja, bleiben wir doch bei deinem schönen Wort Wettkampf. Das ist, vielleicht ist das ein Gesetz, was man formulieren kann. Man könnte es das Diskussionsparadoxon nennen. Die Erklärung dafür ist der Wettkampf. Und zwar, was ich beobachte, ist, je deutlicher wird, dass sich da Parteien nicht einig sind, und je deutlicher wird, dass nach einer unglaublichen Materialschlacht, sei es jetzt in einer Einzeldiskussion oder über einen bestimmten Zeitraum, die Gegenseite überhaupt nicht überzeugbar ist, umso mehr wird an Energie da noch reingesteckt. Das schaukelt sich immer weiter auf, das eskaliert offenbar endlos. Ja, und ich meine, wenn der Modus der Wettkampf ist, wenn es darum geht zu gewinnen, obendrein hat leider keiner irgendwelche Regeln für diesen Wettkampf vorgegeben, ja. Das ist ganz böse, ja, dann kann das halt ewig weitergehen, ne?
Ja, genau, dann kann er ja auch kosten, was er will halt. Ist ja dann völlig unerheblich. Es geht ja dann nur um den Wettkampf nachher.
Das ist dann irgendwann Kampf als Selbstzweck. Da geht es noch nicht mal mehr um eine Überzeugung. Ne?
Also das erscheint mir auch im Moment mit den Corona-Überzeugungen, die wir alle so haben, in die eine oder andere Richtung, oft dann auch so rauszukommen halt. Ne? Also vor allen Dingen für all diejenigen, die sich an dem Wettkampf beteiligen möchten. Ne? Die hauen dann da voll rein,
ne? Ja, und dann wird natürlich das Ganze auch, da sind wir wieder bei so einem sozialen Aspekt, der in dem Fall von den Medien besorgt wird. Es wird ja auch ständig mehr, ich wollte jetzt Fuel sagen, Treibstoff geliefert. Ja, wenn ich mal halt in mir beliebige Nachrichtenportale aufrufe, Corona, 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 und zwar jeden Tag, Jahr für Jahr, inzwischen seit mehr als 2 Jahren,
ja.
Das hat ja längst keine Relevanz mehr. Das bleibt halt einfach, das hält sich selbst am Kochen, weil es, ja, es ist in den Medien, weil darüber gesprochen wird, es wird darüber gesprochen, weil es in den Medien ist, es bleibt akut, weil man sich halt nicht einigen kann, weil es da auch gar keinen Frieden geben kann. Das ist, wie gesagt, ein Stellungskrieg, der inzwischen auch medial längst seine Repräsentanz hat.
Ja, vor allen Dingen eigene, also wegen den mannigfaltigen Überzeugungen, die alle so haben, eignet sich es ja auch hervorragend für die Medien, da jeden Tag mindestens eine neue Sau durchs Dorf zu jagen. Ja? Weil da ist halt so viel Konflikt und Konfrontation, das ist natürlich super, da kriegst du immer eine Story gemacht halt. Ne?
Ja.
Ja. Und das Futter, der Treibstoff, das Brennholz wird natürlich halt gerne genommen und von allen weiterverfeuert, ja. Ist immer wieder im Wettkampf.
Ja, da ist ja natürlich eines der schönen Details, also für Medien, die Geld verdienen wollen, schönes Detail, dass, wie gesagt, diese Abgrenzung irgendwo verloren gegangen ist. Kann man vielleicht gleich auch nochmal thematisieren, was Abgrenzung in dem Zusammenhang eigentlich für eine Funktion hat. Also das Ding, dass bestimmte Fraktionen sich weder abgrenzen gegen, also nehmen wir jetzt mal diejenigen, die sagen, ja, wir brauchen Maßnahmen, Masken sind richtig und so weiter und so fort, dass da eine offenbar deutlich geringere Abgrenzung zum Beispiel zu unseren staatlichen Institutionen da ist als sonst. Ja, sonst meckert jeder irgendwie, die Steuern sind zu hoch, das ist zu rechts, das ist zu links. Auf einmal solidarisiert man sich quasi plötzlich mit dem Staat, an dem man sonst nicht genug zu kritisieren hat. Und auf der anderen Seite haben wir eine Form von fehlender Abgrenzung bis hin in den sprichwörtlichen Wahnsinn. Und ich meine das so, wenn ich das sage. Ja, es geht um pathologische Köppe, die da irgendwas vor sich hin fabulieren, was tatsächlich ernst genommen und durch den Diskurs getragen wird. Und ja, diese mangelnde Abgrenzung führt halt dazu, dass es immer wieder Geschichten gibt. Da würde sonst keiner drüber berichten. Also wenn irgendein Psychotiker in der Straßenbahn vor sich hin labert, dann geht ja die Tagesschau nicht hin und zitiert den. Ja? Aber wenn es dann ein Covidiot ist, dann wird es natürlich auf die große Bühne gebracht und alle dürfen mal lachen.
Ja, stimmt. Also wer hat den denn noch ernst genommen mit dem Schild, das Ende ist nah? Ich meine, ist halt der Klassiker, ne?
Ja.
Aber ja, klar ist das Ende nah, für, also im geologischen Zeitraum sowieso für jeden von uns. Aber ja, bis in den Wahnsinn. Ja, hast du schön gesagt, Duke. Also.
Ja, ich lese ja auch Sachen.
Also.
Nein, es gibt ja da diese schöne These, der ich sehr anhänge, dass man Vernunft nur konstruieren kann als Abgrenzung zum Wahnsinn. Und wenn man aufhört, sich zum Wahnsinn abzugrenzen, fällt die Vernunft sofort auf der anderen Seite runter. Ist, glaube ich, das, was wir gerade erleben.
Ja, so sieht es tatsächlich aus. Also, dass Medien publiziert werden oder überhaupt gemacht werden, um damit Geld zu verdienen, befeuert, dass Leute wahnsinnige Überzeugungen gewinnen?
Ja, spätestens an der Stelle, wo schon die Behauptung der Verbreitung von Fakten ersichtlich gelogen ist,
ja.
Wo es einfach nur noch darum geht, Emotionen am Köcheln zu halten, weil man halt, ja, man kriegt ja sowieso keine Ordnung in den Diskurs und ist der Ruf erst ruiniert, verdient sich's dann auch ungeniert. Ich denke mal, das spielt eine nicht so geringe Rolle da. Und da brauchst du noch nicht mal hier die Springerpresse, die ja sowieso dem Wahnsinn immer sehr nah ist. Habe ich das wirklich gesagt? Mein Gott.
Ja, hast du aber nicht bewertet, ob das guter oder schlechter Wahnsinn ist.
Ist richtig. Also ich muss von ja, wo waren wir jetzt?
Meinung, Überzeugung. Zum
Wahnsinn. Genau. Zum Wahnsinn. Meinung, Überzeugung, Wahnsinn. Ja, ich meine, Meinung ist ja sowieso unbegrenzt. Überzeugung ist erstmal auch unbegrenzt, solange sie quasi aus der Meinung raustritt und sich dann äußert. Grenzen werden der dann gesetzt, normalerweise, ja, denke ich mal, ja, da wo man dann anfängt zu verhandeln um Überzeugungen.
Okay. Mit den Grenzen und das, also wir haben ja hier das Fantum mit Fußball, die Findung der Identität als Jugendlicher. Das sind ja alles Sachen mit Grenzen. Also ist Überzeugung ein Prozess, in dem man seine eigenen Grenzen setzt?
Ja, in denen die Grenzen entstehen. Das können natürlich auch andere setzen. Ja, du darfst den BVB gut finden, aber erst wenn du tot bist.
Ja.
Und das passiert dann auch ganz schnell. Ja, klar. Natürlich, weil du wirst dich ja, oder ich sag mal gut, die Trolle sind noch eine ganz eigene Kategorie. Da können wir uns vielleicht auch mal drüber unterhalten. Aber Du hältst dich ja nicht in der Gruppe, wenn du permanent dagegen bist, wenn du permanent alleine bist und einsame Positionen beziehst. Ja, also in Zwangsgemeinschaften kann man sowas machen, aber da ist man dann ja auch nicht so gern.
Also ich habe aber schon andere, also gut, es sind halt ein paar Einzelfälle, gibt es immer, ja, die den Wind nicht gemerkt haben, der von vorne kam immer.
Ja. Die nenne ich Trolle.
Also, ja, gut.
Die gibt's auch offline. Also,
ja.
Lustigerweise, ein mir sehr nahestehender Mensch hatte neulich eine heftige Episode einer psychischen Krankheit. Und diese Person hat in dieser Zeit, und ich habe das auch mehrfach festgestellt, eigentlich sämtliche Register gezogen, die sonst Trolle drauf haben. Ganz interessante Erfahrung.
Wow.
Also wenn du darauf verzichtest, dich sozial integrieren zu wollen, oder vielleicht sogar den Spieß umdrehst und dich desintegrierst, ja. Das zeitigt interessante Phänomene. Und auch das ist was, was ich halt, also Trollaufkommen und Corona passt auch prima zueinander. Weil, wie gesagt, der Diskurs ist entgrenzt, da können Trolle auch machen, was sie wollen. Da sind die ganz schwer unter Kontrolle zu kriegen.
Ja, okay.
Ja, was machen wir denn jetzt mit Meinung? Warum muss sie denn frei sein?
Warum muss die Meinung frei sein? Muss die Meinung frei sein oder die Überzeugung frei sein? Ist ja vielleicht falsch aufgeschrieben?
Generell eine gute Frage, weil sonst kann man ja sagen, die Meinung ist frei in Form von Gedanken. Dann gibt's immerhin kein Gedankenverbrechen.
Ja.
Ja, also die Kirche ist dann raus, aber der Staat kann danach dann trotzdem noch alles sanktionieren, sobald du den Mund aufmachst, weil dann ist es eine Überzeugung.
Also wir haben ja gesagt, von der Meinung geht's zur Überzeugung. Das heißt, die Meinung muss also schon frei sein, damit man sich überhaupt eine Überzeugung bildet, damit man überhaupt sozial sein kann.
Ich sag mal so, um mal fair zu sein, es ist ja tatsächlich auch die Rede auch im Grundgesetz nicht davon, dass die Meinung frei ist, sondern dass die Äußerung der Meinung frei ist. Ja, da sind wir eigentlich bei der Überzeugung. Man hätte es auch Überzeugung nennen können, aber eigentlich ist so, wichtig finde ich, dass das Wort Äußerung drin ist. Und das ist ja selbstverständlich eine Geschichte, die sich abgrenzt halt von autoritären Staaten. Also die Bundesrepublik Deutschland und viele andere bürgerliche parlamentarische Demokratien, dafür gilt das eben auch, möchte sich von dieser Form des Autoritarismus abgrenzen. Ja, das heißt, du wirst nicht dafür eingesperrt, dass du eine Überzeugung äußerst. Das finde ich wichtig. Aber das ist auch keine Riesenleistung.
Nö. Also begrenzt in anderen Ausprägungen gab es das doch schon immer. Also der Hofnarr, dem es erlaubt war, halt zu sagen, was er sagen wollte. Ja, seine Meinung, Überzeugung oder die aller anderen oder rumzutrollen, ohne dafür halt regelmäßig halt da den Löwen oder wem auch immer zum Fraß vorgeworfen zu werden. Speaker's Corner, glaube ich, in England ist da auch so entstanden, da im Dingsbums Park da. Und so andere Gelegenheiten, in denen man halt seine Meinung dann schon immer sagen durfte oder einige durften die halt frei äußern. Ja.
Ein wunderbarer geschichtlicher Abriss von, ja, wie gesagt, einem Hofnarren hin zu Völkern von Hofnarren. Und auch der Speaker's Corner, ne, da musstest du dich ja auf die Kiste stellen, weil wenn du irgendwo am Baum gestanden hast, auf der anderen Seite hattest du nämlich nicht diese Redefreiheit. Ja, wir sind halt inzwischen da, dass jeder sich halt blamieren darf, ohne dass der Staat eingreift. Und das, wie gesagt, ich finde, das ist eine Errungenschaft, aber Entschuldigung.
Ja, also mir fiel direkt auf, als du gesagt hast, Völker von Hofnarren, natürlich die sozialen Medien genau diese Kiste sind, auf die sich jeder stellen kann, um da halt seine Gedanken jedem mitzuteilen, egal ob die so hören will, fast oder nicht. Das halt das eine und das andere ist, gibt ja schon mittlerweile auch hier von diesem Staat immer lauter die Bestrebung, das einzuschränken. Ne? Ja, mit Schwachsinnsparolen wie das Internet darf kein rechtsfreier Raum, ich glaube, war es bleiben oder sein. Ja, und ja, Maßnahmen, das halt einzuschränken oder zu regulieren oder sogar zu zensieren halt. Ne?
Ja, da sind wir tatsächlich dann auch am Kern dieser Sache, also gerade was Meinungsfreiheit anbetrifft. Du hast die Freiheit, deine Meinung zu äußern. So. Genau. Was du nicht hast, ist das Recht, deine Meinung zu vervielfältigen. Und wie das jetzt genau in sozialen Medien geregelt ist, das ist natürlich ein ganz weites Feld. Ich glaube, das Fass können wir hier nicht aufmachen. Aber was man da auf jeden Fall festhalten kann, ist halt die Erfahrung, nein, du hast nicht das Recht, deine Meinung frei überall zu verbreiten. So, die gab es übrigens auch nie. Ne? Es gibt zwar auch da im Grundgesetz festgeschrieben, Pressefreiheit und so weiter und so fort, aber es steht da auch ganz klar und deutlich, das ist durch Gesetze eingeschränkt. Ja? Wie gesagt, kennt man ja, ne? Beleidigung, Verleumdung, übrigens auch Majestätsbeleidigung, ne? Gab es ja bis vor kurzem in Deutschland für ausländische Staatsoberhäupter und es gibt noch immer einen solchen Paragraphen betreffend den Bundespräsidenten. Also es ist nicht uneingeschränkt. Mhm. Und die Einschränkung deiner Meinungsfreiheit besteht halt auch darin, ja, wir hatten mal hier, wenn du den Wettkampf führst, dann kann es sein, dass du Blessuren davon trägst. Ja? Also wenn du dich in den Kampf begibst, dann kämpf und jammer nicht rum, wenn du aufs Maul kriegst. Das ist für mich zumindest eine Lehre daraus.
Ja. Die Gewährleistung, dass man halt seine Meinung frei äußern darf, hat ja nichts damit zu tun, dass das nicht irgendwelche Konsequenzen für dich hat, ne?
Wobei, das finde ich auch gemein in auf eine Art und Weise, weil auch das hat die Erfahrung der jüngeren Geschichte, wollte ich schon sagen, der letzten Jahre gezeigt, es scheint so eine Art Meinungszwang zu geben, also ein Zwang, der empfunden wird. Ich muss jetzt mitreden, ich muss jetzt auch meine Meinung äußern. Ich glaube, das ist ein Riesenirrtum, dass man Überzeugungen zum Markt tragen muss. Man kann es auch einfach lassen, man ist nicht unsympathischer. Ich glaube sogar, man wird letzten Endes, wenn man einfach mal auf eine Überzeugung verzichtet, eher sozial gewinnt als verliert.
Ich glaube auch. Von wem war das schöne Zitat hier? Eine gute Gelegenheit verpasst, den Mund zu halten. Von denen gibt es viele. Also für alle von uns, glaube ich. Ja, und sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, wenn man halt merkt, aus der Meinung will eine Überzeugung entspringen, bevor man die dann äußert, ist, glaube ich, keine der schlechtesten Ideen.
Ja. Ja, wir haben uns ja schon über Experten länger unterhalten. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, da ein bisschen aufzuräumen und uns sozial wieder näher zu kommen, die, und bitte nicht in eurem Lieblingsthema, nehmt euch ein anderes, sich selbst zum Experten zu machen. Also wirklich zu lernen, sich hinzusetzen, up to date zu bleiben, zu lesen, zu lesen, zu lesen und zu verstehen. Und sich dann eher in den Belangen, wo man wirklich davon überzeugt sein darf, dass man auch eine Menge darüber weiß, zu äußern und einfach an anderen Stellen mal Leuten den Vortritt zu lassen, die da vielleicht ein bisschen mehr Plan haben. Oder denen zumindest mal zuzuhören. So.
Genau. Andersrum auch einfach mal, wenn man merkt, man wird in so einen Wettkampf reingezogen, den man gar nicht sein will, dann lässt man den anderen noch ein bisschen Säbel rasseln und geht aber schon mal einen Tee trinken oder so.
Vielleicht wirft man noch ein Zückerchen hin, hat eine gute Tat gemacht. Du hast recht, du bist viel schlauer als ich. Ja.
Das ist aber auch eine gute Trolltaktik, ne?
Du musst ja nicht gleich alles verraten.
Ja. So, ich bin der Meinung, wir haben ein bisschen hier mitgeteilt, wie es ist mit der Freiheit derselben und dass man die Freiheit hat, sie zu äußern und warum man diese Überzeugung halt gewinnt und was man dann damit eigentlich nicht wirklich tun kann, aber wozu sie dann doch da sind.
Worauf wir noch gar nicht näher eingegangen sind, ist das, was den Fakten dabei passiert. Finde ich auch interessant, weil ich hatte erst die Vorstellung gehabt, dass wir uns darüber recht intensiv unterhalten. Auf der anderen Seite glaube ich, das haben wir am Wegesrand sehr deutlich gemacht, was dann von Fakten noch übrig bleibt, wenn Überzeugungen aufeinanderprallen. Die sind halt nur noch Waffe. Und das war's dann. Waffe im Wettkampf.
Waffe im Wettkampf, genau. Ja.
Ansonsten kann man natürlich auch von unserer Freiheit Gebrauch machen, den Mund zu halten.
Ja, genau. Auch wenn wir hier genau das Gegenteil tun, aber gut.
Ja, ich meine, wir kommen ja langsam dem Punkt näher, wo wir es doch tun. Ja, du darfst noch eine Überzeugung äußern, finde ich. Von mir aus, ich gebe dir die Freiheit.
Die Freiheit lasse ich erstmal passieren, also danke.
Mist. Das heißt, du bist jetzt der Erste, der weise den Mund gehalten hat.
Tja, so sieht's aus.
Und ich verliere.
Ist halt kein Wettkampf.
Ach so,
Mensch. Wer den höchsten Turm aus Überzeugung bauen kann.
Das machen wir beim nächsten Mal.
Okay. Ja, ich glaube, es ist Zeit, uns zu verabschieden, oder?
Ja, du zuerst.
Okay. Tschö.
Tschüss.